Atemweg.
Herzlich willkommen bei Atemweg, unsere erste Folge unseres Asthma-Schwerpunkts anlässlich des Weltasthmatags, 6. Mai 2025 war der, ist schon veröffentlicht und das ist jetzt unsere zweite Folge zum Thema Asthma. Diesmal geht's um Asthma und Sport und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dieser Ausgabe Atemweg. Dreimal olympisches Gold, zweimal olympische Bronze, insgesamt 30 Weltmeisterschaftsmedaillen, davon 16 Mal Gold, 6 EM-Medaillen und. Ja, und wenn Sie nun denken, Sie sind im falschen Podcast gelandet, nein, Sie sind goldrichtig bei Atemweg, dem Podcast für pneumologische Praxis. Ja, aber warum zähle ich jetzt hier diese ganzen Medaillen auf? Nun, weil wir heute über Sport sprechen. Oder besser, wir sprechen heute über das, was wichtig ist im Kontext Bewegung und Asthma. Und auch wenn wir in den Leistungssport eintauchen, geht es eben vor allem um das, um die Bewegung und den Breitensport. Ich freue mich wahnsinnig auf die heutige Aufnahme und meine Gäste, die mir hier im virtuellen Studio zugeschaltet sind. Mit dabei sind Anni Friesinger, Professor Michael Dreher und Dr. Rainer Glöckel. Erstmal hallo an Sie alle, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo zusammen.
Servus.
Hallo, in die Runde.
So, jetzt müssen wir natürlich anfangen. Ich habe die ganzen Medaillen aufgezählt, Frau Friesinger. Das sind ja nur einige der Erfolge, die Sie in Ihrer unglaublichen Eisschnelllaufkarriere gesammelt haben. Sie gehörten zur absoluten Weltspitze. Und jetzt kommt der für mich der erkenntnisreiche Moment und Sie haben Asthma. Da habe ich erst gedacht, wie geht denn das? Da kommt man doch ein bisschen ins Stutzen. Nehmen Sie uns doch mal mit. Wie hat sich diese Erkrankung bei Ihnen ausgewirkt und welchen Einfluss hatte die auf Ihr Leben als Spitzensportlerin? Weil das war ja jetzt nichts, was jetzt in jedem Tagesschau-Kommentar, in jeder Olympiaberichterstattung irgendwie eine Rolle gespielt hat.
Nee, also bei mir begann das in der Kindheit. Im Nachhinein war es von meiner väterlichen Seite eine Vorbelastung, die vererbt worden ist. Mhm. In erster Linie allergisch auf Pollen, Gräser und auf Tierhaare. Also da habe ich drauf reagiert. Das haben wir gut in den Griff bekommen, sind viel ans Meer gefahren, wo ich dann einfach eine Erleichterung gespürt habe. Oder je höher du in die Berge gehst, desto weniger war die Pollenbelastung. Und später dann eben im Laufe der sportlichen Aktivität war es eben so, dass Sportler gehen, Sport ist gesund, Leistungssportler gehen im Wettkampf über die Grenze. Und ich war angeschlagen mit einer Bronchitis und dachte, das ist nur so mit 18 Jahren ein Belastungshusten nach dem Wettkampf. Hab schon weitergemacht und habe dann meinen ersten richtigen Asthmaanfall in Zusammenhang mit einer extrem trockenen Luft, Überbelastung und kalter Luft bekommen. Und somit war quasi mein Belastungs- und Kälteasthma entwickelt, wo ich eine Zwangspause machen musste und erstmal medikamentös richtig eingestellt wurde. Bin echt da in ein Loch gefallen, weil ich war erst 18 Jahre und dachte mir, wie geht das jetzt weiter? Aber es hat gezeigt, eine gute Einstellung, sich wieder mit deinem Körper zurechtzufinden, an sich zu glauben und natürlich mit guten Ärzten sind auch Top-Leistungen möglich.
Okay, das ist dann der Turnaround gewesen, aber wir werden über diese verschiedenen Aspekte sprechen müssen. Ich finde natürlich dieses Loch, wie Sie sagen, ganz spannend. Sie sind da auf einem Niveau gewesen in der Weltspitze schon und dann muss man diese Einschränkung hinnehmen. Da bin ich dann nachher gespannt, wie Sie sich daraus gearbeitet haben und was wir für, ich sage jetzt mal den Breitensport oder unsere Zuhörenden und auch die ärztlichen KollegInnen da ableiten können. Herr Professor Dreher, Sie sind Chefarzt der Klinik für Pneumologie und internistische Intensivmedizin an der Uniklinik am RWTH. TH Aachen. Das, was Sie jetzt gerade gehört haben in der Darstellung von Frau Friesinger, da hat es angefangen mit einem allergischen Asthma, das war dann eigentlich ganz gut im Griff, dann kam der Sport und dann kam so eine schwere Bronchitis, aber eigentlich war das schon ein Asthma. Hat Sie das jetzt überrascht? Würden Sie sagen, sowas habe ich ja noch nie gehört oder ist das ganz typisch?
Nein, also erstmal vielen Dank, Frau Friesinger, dass Sie uns da an Ihrem Leben teilnehmen lassen. Und das hat mich überhaupt nicht überrascht, weil das ist eigentlich ganz klassisch. Also zum einen, was haben wir gehört? Wir haben gehört, dass Frau Friesinger an einem Asthma leidet und das ist nicht selten. Wir gehen ungefähr davon aus, dass 5% der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland ein Asthma-Bronchiale haben und dann versteht sich von selbst, dass auch Leute aus dem prominenten Leben, Leute aus dem Spitzensport an Asthma leiden. Also das ist normal, das hat mich nicht überrascht. Und auch das, was Frau Friesinger gesagt hat, so diese klassische Karriere hat mich nicht überrascht. Die häufigste Form des Asthma bronchiale ist ein allergisches Asthma bronchiale. Und die Allergien, die treten häufig schon im Kindesalter auf. Auch sehr häufig, was wir sehen, was Frau Friesinger gesagt hat, sind Pollenallergien, Allergien gegen Gräser, Allergien gegen Tierhaare. Und dann ist auch was ganz Entscheidendes gefallen. Sie haben gesagt, das hatten sie eigentlich dann ganz gut im Griff. Man hat so die Allergien, da konnte man gegen arbeiten. Wenn man als Kind mit der Familie in die Berge gegangen ist, dann waren auf einmal die Gräser und die Pollen weniger. Das heißt, man hat eine Allergiekarenz gemacht und damit konnte man eigentlich gut durchs Leben laufen. Was wir sehr häufig sehen ist, dass viele Menschen ein Asthma haben, was unerkannt ist, und eine Bronchitis oder eine akute Entzündung der Atemwege führt dann dazu, dass es zu einer Erstdiagnose kommt. Warum? Weil Asthma ist am Ende des Tages nichts anderes als eine chronische Entzündung in unseren Atemwegen und eine Überempfindlichkeit der Atemwege. Und Asthmatiker reagieren häufig überdurchschnittlich stark auf Infekte. Und deswegen sehen wir es auch häufig, dass wir im Erwachsenenalter so die Erstdiagnose von einem Asthma bronchiale nach einem Infekt haben, wo Leute zu uns kommen und sagen, boah, ich erhole mich irgendwie nicht so gut nach dem Infekt. Ich habe anhaltend Husten, mir geht's nicht gut. Und das ist eigentlich so das Klassische, was wir sehen. Mhm. Und dann der letzte Punkt, den ich auch ganz eindrücklich fand, und das ist auch ganz, ganz typisch. Frau Friesinger, Sie haben gesagt, dass Sie dann beim Sport gemerkt haben, gerade in der kalten und in der trockenen Luft, was wahrscheinlich in der Eissporthalle ja häufig ist, da haben Sie dann so Ihr Belastungs- und Ihr Kälteasthma bekommen. Ich habe es ja gerade eben schon erwähnt. Asthma ist eine Überempfindlichkeit der Atemwege und der Asthmatiker reagiert überempfindlich auf unterschiedliche Reize. Und ganz klassisch, was viele Asthmatiker berichten, ist eben, dass sie sagen, zum Beispiel, wenn ich joggen gehe im Winter in der kalten, trockenen Luft, dann merke ich, dass meine Beschwerden kommen. Also es war eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie Asthma bronchiale sich sehr häufig in der Allgemeinbevölkerung bemerkbar macht. Und aufgrund der Tatsache, dass es eine häufige Erkrankung ist, sehen wir es eben auch im Breitensport oder vor allem dann auch im Leistungssport.
Und dann bin ich gespannt, Sie haben es gerade wunderbar eingeordnet, was das bedeutet in der Konsequenz auch für Betroffene, wie wir die zur Bewegung kriegen und ob die Bewegung sinnhaft ist. Frau Friesinger hat es ja gesagt, Leistungssport ist das über die Grenze gehen, das muss natürlich nicht jeder machen, aber darüber müssen wir gleich sprechen. Und da sind wir schon bei Dr. Rainer Glöckel. Sie sind aus Berchtesgaden, sind an der Schönklinik hier, sind Sportwissenschaftler und leiten das Forschungsinstitut für pneumologische Rehabilitation. Unter anderem forschen Sie am Institut zur medizinischen Trainingstherapie. Und jetzt haben wir darüber gesprochen. Da ist jemand, der schiebt seine Grenzen natürlich als Leistungssportlerin, motiviert durch den Beruf. Ich behaupte das jetzt mal, Frau Friesinger, ob das so ist. Darüber müssen wir nachher nochmal sprechen. Sie haben es gesagt, da war auch ein Loch. Aber man würde ja denken, okay, da ist die Motivation. Ich will die nächste Medaille, die nächste Platzierung auf dem Treppchen haben. Wenn ich aber jetzt zu Ihnen komme, Herr Glöckel, bin Asthmatiker, dann will ich mich ja eigentlich nicht bewegen. Professor Dreher hat es ja gekennzeichnet. Die Belastung induziert das Asthma. Ich habe wiederkehrende Infektionen. Vielleicht, da will ich ja alles tun, aber mich nicht bewegen. Was machen Sie denn da für Tricks in Berchtesgaden, um dann Menschen zu motivieren und zu sagen, wir führen dich wieder an die Bewegung ran?
Also erstmal ist es absolut nachvollziehbar, dass jemand, der unter Belastung Luftnot hat, die erstmal meidet. Das Problem ist dann, was daraus entsteht, ist so eine Inaktivitätsspirale. Das heißt, je mehr ich Belastung meide, desto mehr baut meine Kondition auch immer ab und desto schneller oder eher bekomme ich wieder eine Belastungsluftnot. Also ein richtiger Teufelskreis, der in der Regel erstmal bergab geht. Also hier in der Reha ist es so, dass die Leute ja das Training kennenlernen, weil sie es hier erstmal müssen sozusagen. Aber wenn die spätestens merken, nach ein paar Trainingseinheiten oder auch nochmal nach 2 Wochen, wo sie schon erste Effekte einstellen und spüren, naja, klar ist die Trainingssituation an sich anstrengend, aber mittel- und langfristig geht es mir besser, meine Symptome werden besser, dann ist das wirklich dieses Erreichen der intrinsischen Motivation. Das heißt, man macht den Sport, die Bewegung, die Aktivität, weil man im Grunde weiß und auch merkt, dass es einem dadurch besser geht. Und das ist eigentlich das beste Mittel sozusagen für das auch langfristig umzusetzen. Und weil es vielleicht natürlich nicht jeder zur Reha kommt, ist es für den einen oder anderen hilfreich, sich dann eine Unterstützung zu holen, eben zum Beispiel durch einen ausgebildeten Atemphysiotherapeuten oder auch im Rahmen des Lungensports, wo qualifizierte Übungsleiter, Trainingsstunden anbieten für Menschen mit chronischen Lungenerkrankungen. Und das ist ein Reha-Sport, der auch verordnet werden kann. Und wer sich da mehr darüber informieren möchte, im Internet auf der Homepage der AG Lungensport unter lungensport.org kann man sich da mehr darüber informieren, wo es Gruppen gibt und wie man das verordnen kann, wie man dazu kommen kann. Und vielleicht noch als Letztes, weil es ja auch in aller Munde ist, so Activity-Tracker und Fitnessuhren. Man kann ja relativ einfach seine körperliche Aktivität heutzutage messen. Und da gibt's ganz aktuelle Studien, die zeigen, wenn Asthmatiker mehr wie 7500 Schritte pro Tag gehen, haben sie wirklich eine signifikant bessere Asthmakontrolle. Und das ist doch ein schönes pragmatisches Ziel, was man vorgeben kann, als entweder Ziel zu erreichen in kleinen Schritten oder auch idealerweise langfristig natürlich zu halten.
Den Link, den Sie erwähnt haben, den hauen wir nochmal in die Shownotes, also kann man da auch nachlesen. Herr Professor Dreher, ich würde das gerne nochmal aufnehmen. Wir haben ja jetzt gehört, wie sinnhaft Bewegung ist und die Betroffenen in der Reha erleben das dann auch. Warum macht denn Bewegung Sinn? Warum ist es richtig und wichtig, Menschen mit Asthma in die Bewegung zu kriegen, auch wenn der erste Impuls eine Bewegungsvermeidung wäre?
Ich möchte vielleicht noch einmal kurz zurückgehen und anknüpfen. Sie sagen, der erste Impuls ist eine Bewegungsvermeidung und Sie haben vorher gesagt, die Belastung induziert das Asthma. Ich glaube, das ist nicht ganz so richtig und das müssen wir schon noch mal darstellen. Es ist so, dass unterschiedliche Reize zu einem Asthmaanfall oder zu einer Verschlechterung des Asthmas führen können. Und es ist eben häufig so, das habe ich vorher gesagt, dass bei kalter, trockener Luft, wenn man dann zum Beispiel joggen geht im Winter, dass man dann asthmatische Beschwerden hat. Es ist aber nicht so, dass die Bewegung an sich und die körperliche Belastung direkt zu einem Asthmaanfall führt. Im Gegenteil. Herr Klöckel hat es gerade eben gesagt, wir möchten, dass unsere Asthmatikerinnen und Asthmatiker sich bewegen, weil eben die Bewegung dazu führt, dass diese Abwärtsspirale, dass man sich nicht bewegt, dass man muskulär dekonditioniert ist und dann vielleicht unter Belastung auch Luftnot hat, dass das dem Ganzen entgegenwirkt. Der zweite Punkt ist, wenn wir eine Belastungsvermeidung machen, dann haben wir ein hohes Risiko für Übergewicht und wir wissen, dass Übergewicht ein Faktor ist, der Asthma bronchiale per se verschlechtern kann. Das heißt, Übergewicht ist eine Komorbidität, die wir versuchen zu vermeiden, weil übergewichtige Menschen eine schlechtere Asthmakontrolle haben als diejenigen, die nicht übergewichtig sind. Am Ende des Tages ist es so, dass ein Großteil der Asthmatiker ganz normal durchs Leben gehen können, teilweise ohne Therapie, wenn sie ein leichtes Asthma haben, wo sie nur eine Bedarfstherapie brauchen oder mit einer Therapie, die täglich durchgeführt wird. Und das Ziel dieser Therapie ist es, dass der Asthmatiker keine Beschwerden hat und dann ganz normale Belastungen des Alltags durchführen kann. Und am Ende des Tages möchten wir nicht, dass ein Patient mit Asthma bronchiale sich nicht belasten kann, sondern im Gegenteil, wir müssen dafür sorgen als Ärztinnen und Ärzte, dass wir den Patienten so therapieren, dass alle Belastungen, sportliche Aktivität, aber auch die Belastungen im alltäglichen Leben wieder möglich sind.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einordnung und die Klarstellung. Und das habe ich jetzt verstanden, mit einer erfolgreichen Therapie können wir die Betroffenen dahin bringen, dass sie sich eben bewegen können und zwar beschwerdefrei, wenn das Asthma eben gut eingestellt ist. Das muss das erste Ziel sein in der Zusammenarbeit dann mit der ärztlich-medizinischen Betreuung. Herr Dr. Glöckel, Sie haben es eben gesagt, 7500 Schritte waren es, glaube ich. Und Herr Professor Dreher hat hier auch die Parallele zum Adipositas gezogen. Da weiß ich aber auch, je nachdem, wenn wir Betroffene haben, dass 7500 Schritte je nachdem auch viel sein können. Ist es denn auch jetzt zur Initiierung, wenn ich jetzt jemanden habe, der einfach sich wenig bewegt im Alltag, reicht quasi jeder Schritt ist schon mal besser als kein Schritt, weil wir wissen ja auch hier gibt es ja auch schon im geringen Bereich Stoffwechselvorteile für Menschen, die auch schon wenig Bewegung machen. Wir reden ja sonst immer über diese 10.000 Schritte, aber es gibt ja auch Untersuchungen, die mit weniger Erfolge zeigen. Gilt das auch beim Asthma oder sagen Sie, so ein bisschen was spüren müssen wir schon?
Nein, also das ist, was ich gesagt habe, ist eine definierte Schwelle, die einfach wissenschaftlich mal nachgewiesen war, dass die Asthmakontrolle damit besser ist. Das wäre das Wunschziel, wo wir hinwollen. Wenn jemand mit, ich sage es mal beispielsweise, 5000 Schritten pro Tag startet, dann sollte man nicht gleich sagen, er müsste morgen quasi 7.500 gehen, sondern da sollte man in kleinen Häppchen jemanden anleiten. Und eine gute Größenordnung ist zu sagen, wir steigern um 500 Schritte pro Tag, zum Beispiel konstant für eine Woche. Und wenn das möglich ist, dann kann man wieder neu evaluieren, soll es erst einmal beibehalten werden oder soll der nächsten Woche nochmal um 500 gesteigert werden? Und das sind so kleine Stufenpläne, in denen man das Ganze aufbauen kann. Wir haben mit dem Thema körperliche Aktivität, Bewegung, Training oder auch sportlichen, intensiveren Sachen im Prinzip die effektivste nicht-medikamentöse Therapie in der Hand für Asthmatiker. Und wir haben da ein unglaublich großes Potenzial, nicht nur die Ausdauer zu verbessern, die Kraft, also wichtige Parameter unserer körperlichen Fitness zu verbessern, sondern wir können damit auch wirklich die Belastungsluftnot reduzieren. Wir können allgemeine Symptomatiken verbessern und damit einfach unterm Strich enormst die Lebensqualität von Asthmatikern steigen, wenn sie regelmäßig aktiv sind. Und dabei ist es noch gar nicht so entscheidend, in welcher Form sie sich bewegen, indem sie das aber regelmäßig tun, das ist wirklich entscheidend.
Also ganz klare Lanze gebrochen, die Bewegung ist sinnhaft und mit einer guten Therapie wird die Bewegung möglich. Anni Friesinger, 500 Schritte in der Woche steigern. Als 18-Jährige haben Sie da müde drüber gelächelt und haben gesagt, was bitte? Aber Sie haben es eben gesagt, da war so ein Loch. Ich habe jetzt einfach mal behauptet, naja, die war ja vom Berufswegen motiviert, der nächste Wettkampf. Nehmen Sie uns doch mal mit. Wie sind Sie denn aus so einem Loch rausgekommen? Respektive gab es für Sie vielleicht auch so Momente, wo Sie gedacht haben, durch das Asthma, was ich dann spüre in gewissen Momenten, würde ich am liebsten alles hinschmeißen?
Naja, eben auf alle Fälle, weil das waren ja, ist im Training, belastest du deinen Körper auch aus. Aber wirklich ein Leistungssportler geht im Wettkampf über eine Schwelle, die nicht immer gesund ist. Und da kommt man eben auch zu diesen Situationen, wo du wirklich keine Luft bekommst. Und das erste Mal dieser Anfall mit 18 Jahren, ich war am Boden zerstört, das war eine WM, es war die letzte Distanz und ich war einfach so ausgepowert. Also ich bin da erstmal auch am Boden liegen geblieben und dachte mir, ja so, das war's jetzt. Wie gesagt, ein Sportler, der eine Zwangspause verordnet bekommt, der nicht trainieren darf. Das ist die Höchststrafe. Und dann einfach, wie geht's weiter? Ich habe wirklich zum Glück sehr schnell einen guten Arzt gefunden. Unsere Verbandsärzte haben dann einfach auch eine gute Liste an Spezialisten. Berchtesgadener Land ist genauso wie in Aachen auch voll mit Spezialisten. Und da dann diese Einstellung auch vom Training erstmal wieder die Entzündung, die in der Lunge eben akut war, die wieder auszukurieren und dann einfach, wie kann ich mit diesem Handicap, es ist ein Handicap, du wirst mit Asthma nicht schneller, kann ich damit doch irgendwie einen Normalzustand erreichen. Und da war es einfach so, dass du musst die richtigen Medikamente finden, die dir helfen, die Entzündung im Griff zu kriegen und das war kein einfacher Weg. Du bist ja als Leistungssportler, der an WMs und Weltcups teilnimmt, hast du auch den NADA-Code, den nationalen Anti-Doping-Agenda, hast du unterschrieben. Da gibt's eine Liste und die Liste ist riesig an Medikamenten, die man nehmen darf. Und da wurde halt einfach dann auch das Richtige rausgesucht, das mir hilft. Und damit ich einfach wieder fast zu 100% wieder Sport machen kann. Mhm. Aber ich habe echt manchmal Angst gehabt. Und wie der Professor Dreher immer sagt, es kommen gewisse Faktoren, wo einfach die Lunge noch mehr gereizt wird. Bei mir waren es oft die Wettkämpfe auf den hochgelegenen Bahnen. Alles über 1200, 1300 Meter, Calgary, Salt Lake City, hatte ich einfach Probleme. Die waren, die Luft ist gefühlt dünner. Du hast zwar weniger Luftwiderstand und kannst da Weltrekorde laufen, aber du bekommst auch weniger Sauerstoff gefühlt. Extrem trockene Luft. Ich hatte da echt immer Probleme und da musst du einfach selber gucken, wie man ein gutes Klima für sich selbst schafft. Hm.
Nehmen Sie uns einmal noch kurz mit, weil Sie haben es gesagt, es war eine sehr engmaschige Betreuung, ne? Ja. Über einen Verband natürlich auch. Über welchen Zeitraum sprechen wir da? Also wie sah dann so Ihr Alltag aus? Weil Sie werden ja nicht aufgehört haben im Training, sondern mindestens ein Erhalttraining gemacht haben. Über welchen Zeitraum sprechen wir da? Nur, dass wir so ein Gefühl dafür kriegen.
Als diese Bronchitis im Auftrat in Verbindung mit dem Wettkampf und mit der Schonphase, das waren so 4 Wochen. Mhm. Es war im Februar und wir hatten dann noch eine WM im März. Und da wollte ich natürlich wieder fit sein und wieder trainieren. Die Einstellung und Anmeldung der Medikamente und wo man dann auch weiß, wie man damit umgehen soll, hat so 2-3 Wochen gedauert. Ich bin jemand, da habe ich wirklich Glück. Ich spreche auf alles sehr schnell an und weiß sehr gut, weil ich, glaube ich, auch ein gutes Gespür für meinen Körper habe, was mir gut tut und was ich sein lassen soll. Und ich muss sagen, auch ich habe ganz tolle Verbandsärzte, das war zwar ein Internist und ein Orthopäde, aber die haben so gut zusammengearbeitet mit meinem Bronchialarzt in Bad Reichenhall. Das war wirklich gut. Und dann konnte ich noch auch die Saison mit dieser WM beschließen und ich war da erst 19 Jahre alt.
Wow.
Von 19 bis zu meinem Karriereende mit 33 hat mich das eben begleitet und hat mich mal mehr, mal weniger geärgert.
Aber das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind dann fast 14 Jahre, 15, wenn wir jetzt ab 18 nehmen, ja, mit denen Sie da Weltspitze waren und damit gearbeitet haben. Herr Professor Dreher, ganz kurz mal nachgefragt. Klar ist das ein Kondensat. Wir haben eine Leistungssportlerin, die wird natürlich optimal betreut. Wenn ich jetzt, ich fahre zwischendurch ein bisschen Rennrad, ich hätte jetzt Einschränkungen durch Asthma, ich will die in den Griff kriegen. Für die Praxis, ist das so ein Zeitraum, der realistisch ist? Wie engmaschig sollte denn die Betreuung bei einer Therapieinitialisierung hier sein? Auch wenn Sie das jetzt aus der klinischen Perspektive sich mal anschauen.
Ja, also auch da war wieder ganz vieles drin, was man als Lehrbuchmeinung zusammenfassen könnte, was Frau Friesinger gesagt hat. Ich möchte noch mal kurz anders anfangen. Ungefähr 4% der Asthma-Patienten haben ein schweres Asthma, wo man trotz maximaler Therapie keine wirklich gute Kontrolle bekommt. Und das sind Patienten, die haben wirklich eine massive Einschränkung am Ende des Tages. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass wir bei der Mehrzahl der Patienten eigentlich eine gute Asthma-Kontrolle mit der modernen Medizin hinbekommen. Und das ist ganz entscheidend, weil unsere Therapie, die wir als Lungenfachärztinnen und Lungenfachärzte unseren Asthmatikern zukommen lassen, die führt in den meisten Fällen dazu, dass die Patientinnen und Patienten ein normales Leben führen können, normal am Alltag teilnehmen können, normal Sport machen können und auch Sport im Hochleistungsbereich machen können. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Ich habe deswegen ein bisschen ausgeholt, weil es den einen oder anderen gibt, der sagt, ja, aber bei mir ist es nicht so. Aber das ist die Minderheit. Mhm. Und jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, ist das so der normale Weg, wie man betreut wird? Am Ende des Tages kommt ein Patient als Erstkontakt. Man stellt die Diagnose Asthma bronchiale, man behandelt diesen Patient und dann wird man diesen Patient natürlich jetzt nicht innerhalb von 2 Wochen mehrfach sehen. Das gibt das Gesundheitssystem nicht her. Aber die meisten, wie ich es gerade eben gesagt habe und was Frau Friesinger ja auch gesagt hat, die meisten sprechen gut auf die Medikamente an, die Medikamente wirken. Und dann sehen wir in der Regel den Patienten, den wir mit der Erstdiagnose Asthma bronchiale behandelt haben, nach 3 Monaten wieder. Und dann kriegen wir schon eine Idee. Wenn der Patient nach 3 Monaten kommt und sagt, ich habe mein Medikament regelmäßig genommen, mir geht es gut, die Symptome sind weg, ich kann wieder alles machen, ich habe keinerlei Einschränkungen, dann weiß man, man ist auf dem richtigen Weg. Und dann reicht es auch, dass man diesen Patienten vielleicht in einem halben Jahr sieht und irgendwann nur jährlich. Das Problem ist so ein bisschen, dass Asthma keine dauerhafte, einmalige, gleichbleibende Therapie ist, sondern wir intensivieren die Therapie beim Asthma bronchiale immer dann, wenn der Patient nicht gut kontrolliert ist, wenn er Symptome hat, wenn Einschränkungen im alltäglichen Leben bestehen. Und wenn wir dann aber eine Phase erzielen über mehrere Monate hinweg, wo keinerlei Symptome da sind, dann können wir auch die Therapie wieder reduzieren. Und das führt dazu, dass wir diese Patienten häufiger sehen müssen. Aber es ist natürlich ganz klar, dass wir bei jemandem, wo wir eine Erstdiagnose Asthma bronchiale haben, der jetzt nicht ein berühmter Leistungssportler oder eine berühmte Leistungssportlerin ist, dass wir so jemanden nicht 14 Tage eng anbinden können und jeden Tag uns anschauen, wie wirken die Medikamente.
Klar, aber Sie haben es wunderbar skizziert für die Praxis. Natürlich eine engmaschigere Einbestellung am Anfang, um dann zu sehen, ist man auf dem richtigen Weg im Quartal und dann kann man die Intervalle ja erhöhen. Aber es bleibt eben auch eine individualisierte Therapie, zu gucken, wie kommt eben die Betroffene damit klar. Herr Dr. Glöckel, wann soll ich denn eigentlich zu Ihnen in Reha kommen? Und wenn ich da hinkomme, was erwartet mich denn da bei Ihnen? Vielleicht mal so konkret runtergebrochen. Wann darf ich bei Ihnen vorbeikommen oder sollte ich vorbeikommen und was machen Sie dann mit mir?
Im Prinzip können Pneumologen eine Reha verordnen, wird in der Regel dann gemacht, wenn eben das Asthma nicht gut kontrollierbar ist und dann immer wieder Symptome auftreten. Und wenn die bei uns in der Reha sind, ist in Deutschland fast ausschließlich im stationären Setting über 3 Wochen. Und da spielt natürlich die Trainingstherapie mit eine zentrale Rolle in verschiedensten Varianten und Ausführungen. Aber auch die Atemphysiotherapie ist ein wichtiger Baustein. Zum einen zur Vermittlung von Atemtechniken in Belastungssituationen, aber auch im Sinne von Hustenmanagement, Hustentechniken oder wenn auch jemand sehr stark Sekret hat und verschleimt ist, dort gewisse Atemtechniken zu erlernen, wie ich das Sekret möglichst effektiv, aber auch bronchienschonend abhusten kann. Schulung im Allgemeinen zum Thema Asthma-Management ist ein wesentlicher Baustein und auch, wir haben es gerade schon gehört, die Medikamente sollen ja genommen werden, aber sie sollen auch effektiv genommen werden. Das heißt, die Device-Schulung, wie inhaliere ich denn korrekt mein Medikament, ist extremst wichtig, weil da passieren so viele Fehler und das beste Medikament kann nicht wirken, wenn es nicht richtig angewendet wird und inhaliert wird. Und da passieren einfach viele Fehler. Und optional kann man immer noch auch auf Bausteine wie Ernährungsberatung oder psychologische Unterstützung oder auch sozialmedizinische Beratung zurückgreifen, sodass also wirklich ein multidisziplinäres Feld ist, was die Reha dort anbietet.
Für die Zuhörenden, wir sind hier mit Bild verbunden. Sie hören uns ja nur in Anführungsstrichen. Und Frau Friesinger hat jetzt ganz viel genickt. Sie haben eben ja schon gesagt, interdisziplinäres Team. Ne? Da war der Internist und der Orthopäde. Aber natürlich haben Sie auch mit der pneumologischen Fachpraxis dann zusammengearbeitet. Die Sachen, die wir von Rainer Glöckel jetzt gerade gehört haben, waren das auch Bestandteile, die Sie erlebt haben, eben als Sie dann intensiv gearbeitet haben? Oder haben Sie gesagt, Mensch, sowas hatte ich aber gar nicht. Wie war das bei Ihnen?
Hatte ich auf alle Fälle. Und man muss halt sagen, ich bin als Leistungssportler, ist mein Körper mein Kapital, mit dem muss ich arbeiten. Und wenn der Körper in dem Moment brach liegt, dann ist auch ein gewisser Druck meiner, aber auch von der Umgebung da. Und ich war sehr diszipliniert, was das angeht. Habe versucht dann einfach nicht nur die Medikamente so zu nehmen, um mein Training dann so anzupassen, sondern habe auch versucht, wie machen das andere Leute? Habe geguckt, also ich habe erzählt, wir waren sehr oft in der Höhe. Und die Not macht erfinderisch, diese trockene, extrem trockene Luft. Ich habe dann oft, weil es mir einfach gut getan hat, das spürt dann jeder auch selber, was tut einem gut, was tut einem nicht gut. Habe dann oft die heiße Dusche laufen lassen, bis der Brandalarm losging, einfach um die Luft da zu befeuchten. Und gewisse Dinge einfach zu meiden, wenn, also im Hotelzimmer auch da ist mit Teppich, hochflorigen Teppich, wenn es geht, dann das bitte auch nicht machen. Also alles, was irgendwie Staub, was die Lunge reizen kann, habe ich versucht einfach zu umgehen oder zu vermeiden und auch mit den Tieren. Also ich bin jetzt gut eingestellt. Früher Katzen, das ging gar nicht. Mein Hund, den ich hatte, war mein Pollentaxi. Aber mit einer guten Einstellung oder halt nach dem Kuscheln sofort wieder Hände waschen, dann geht alles. Aber wie gesagt, also nur von selbst, nur mit Medikamente geht's nicht. Man muss sich auch bewegen und es spüren und ja auch selber was tun. Mhm. Ich hatte ein sehr gutes Team und bei Leistungssportlern geht es auch schneller, weil ich mache nichts anderes, als nur meinen Körper zu pflegen, ihn besser und schneller oder wieder gesund zu kriegen. Und ich war auch lästig, glauben Sie mir. Also ich glaube, meine Ärzte, als die wieder gesehen haben, jetzt ruft die Friesinger wieder an. Aber es war ja wurscht. Es hat am Ende des Tages war ich wieder erfolgreich, gesund und habe bis zum Karriereende das gut im Griff gehabt. Und ich will auch die Leute motivieren. Also ihr müsst jetzt keine Weltrekorde laufen. Aber wenn ihr selber mit einem guten Team an eurer Seite, mit tollen Ärzten und Medikamenten und selber fleißig seid, dann ist die Lebensqualität super. Und vielleicht ist man dann danach, sieht es als Schicksal, aber positiv, dass man dann fitter rausgeht. Obwohl man jetzt Asthma diagnostiziert hat, indem man seinen Lebensstil ein bisschen anpasst, vielleicht mit Rauchen aufhört und sich sportlicher bewegt.
Ach, das ist so schön, wie Sie das sagen, vielleicht mit dem Rauchen aufhört. Ja. Ich glaube, das ist die große Herausforderung der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie, die auch ganz aktuell thematisiert wird. Werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Herr Professor Dreher, ich will eine Sache noch mal kurz aufnehmen, weil Sie haben ja gesagt, wenn wir gut therapiert sind, dann können die Betroffenen Sport machen, sich bewegen, eigentlich ohne Einschränkungen. Jetzt nehme ich von Frau Friesinger mit, es gab ja diese Situation, trockene Höhenluft die als Herausforderung. Gibt es denn Sachen, wo Sie sagen würden, es gibt schon Sportarten, die sind jetzt vielleicht weniger geeignet als andere Sportarten, wenn ich unter Therapie bin?
Naja, also prinzipiell ist körperliche Bewegung, das haben wir ja jetzt am Anfang gesagt, und sportliche Aktivität wünschenswert. Und deswegen will ich erstmal eigentlich gar nichts ausschließen. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, wo man eben Allergiekontakt hat. Also wenn jemand eine Pferdehaarallergie hat und ein allergisches Asthma hat, dann kann der halt keinen Reitsport machen. Ja. Ich habe selber ein leichtes Asthma. Ich habe gefühlt jede Sportart schon in meinem Leben gemacht und ich war früher ganz viel Sportklettern. Das ging im Sommer sehr gut, aber im Winter in der Halle beim Bouldern, wenn man dieses Chalk, also diese Kreide an die Finger gemacht hat, damit man nicht abrutscht, das war so eine Staubbelastung, dass das dazu geführt hat, dass ich permanent im Winter in der Halle Asthma hatte. Mhm. Sommer ging das wieder draußen, wenn man aber im Winter nicht trainiert, dann ist es im Sommer umso lästiger. Also ich will sagen, wenn man jetzt nicht allergisch ist auf irgendeine Art und Weise, die mit dem Sport zusammenhängt, dann würde ich erstmal nicht ausschließen, dass man mit Asthma nicht jede Sportart auch machen kann.
Okay, vielen Dank nochmal für die Einordnung. Und Sie haben gesagt, es ist gar nicht untypisch, der Werdegang von Frau Friesinger, dass im Kindesalter es anfängt. Und Asthma gehört zu einer der häufigsten chronischen Erkrankungen bei Kindern. Ich würde ganz kurz mal ins Schulalter springen, weil wir hatten im Vorgespräch für diesen Podcast darüber gesprochen, Herr Dr. Glöckel, Sie hatten das angeführt. Und das ist ein Thema, was ich ganz spannend finde. Wenn ich jetzt als Kind, als Schülerin Asthma habe und vielleicht dann in der Sportunterricht da rumlaufen soll und dann einen Hustenanfall kriege, ich skizziere das jetzt mal sehr platt, sehr, sehr banal, dann gibt es ja so einen Impuls von mir aus, dem Aktiven, der Aktiven, aber vielleicht auch von Lehrpersonal, die dann sagen, lieber schon, lieber nicht machen. Wie sollen wir denn im Kontext Schulsport, wo wir ja in einer besonderen Situation sind, mit Asthma umgehen? Gibt es da so ein paar grundsätzliche Tipps und Tricks von Ihrer Seite?
Also ich sehe es, meine Kinder sind selbst im schulpflichtigen Alter das nach wie vor als Thema an, wenn asthmatische Kinder, dass sie einfach pauschal befreit werden vom Schulsport. Und das ist wahrscheinlich einfach darauf begründet, auf gewissen einfach Unsicherheiten und Ängsten auch natürlich der Schule oder der Lehrer. Und ich habe selbst Sport studiert. Ich weiß, dass auch für die Lehramtssportausbildung das Thema Asthma also ein absolutes Randthema ist und dort nicht wirklich intensiv darüber geschult und aufgeklärt wird. Also ich glaube, da muss viel noch an Aktionen laufen, um da auch so eine gewisse Awareness zu schaffen für asthmatische Kinder, dass dort die Bewegung ganz wichtig ist. Auch natürlich die Eltern müssen mit der entsprechenden Hintergrundwissen dort mit agieren. Mhm. Und das Entscheidende ist, dass die Kinder auch wissen, wie sie in ihrer Situation umgehen sollen und auch ein gewisses Notfallmanagement haben, im Falle, wenn es wirklich mal einen akuten Notfall geben sollte. Aber ich denke, mit der richtigen Aufklärung von allen Beteiligten ist es absolut möglich, dass Schulkinder auch am Schulsport teilnehmen. Und das Warm-up, das Aufwärmen haben wir heute noch nicht angesprochen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, um ein Belastungsasthma oder die Wahrscheinlichkeit dafür zu reduzieren. Und dort kann man zum Beispiel in sogenannten intervallartigen Aufwärmen das eigentlich spielerisch auch in den Schulsport sehr gut mit integrieren, sodass das Risiko für Belastungsasthma dort deutlich geringer ist.
Ich kriege gerade so Erinnerungsfetzen an meinen Schulsport, aber das lassen wir jetzt hier lieber raus. Herr Professor Dreher, Ergänzungen von Ihrer Seite aus dazu?
Ja, sehr gerne. Also ich habe es ja zuvor gesagt und nochmal, das ist natürlich schwierig, weil wir sprechen ja ganz, ganz viele Menschen an und es gibt den einen oder anderen, der Dreher sagt, wir können das problemlos therapieren, aber das stimmt doch gar nicht. Unsere Aufgabe ist es, einen Patienten mit Asthma so zu therapieren, dass er symptomfrei ist. Und vor allem dann auch das entsprechende Kind am Schulsport teilnehmen kann. Das ist die Aufgabe des Kinderarztes, der sehr erfahren ist in der Diagnose von Asthma bronchiale und der sehr, sehr viele Patientinnen und Patienten mit Asthma hat. Wir müssen eine gute Therapie finden. Wir haben da mehrere Möglichkeiten, weil wir stufenartig diese Therapie anpassen. Und das Ziel muss es sein, so zu therapieren, dass keine Einschränkungen bestehen und dass die Kinder am Schulsport teilnehmen können. Weil was nicht passieren darf, ist, dass man die Kinder stigmatisiert, dass man denen im Kleinkindesalter schon sagt, oh, du bist krank und du kannst da nicht dran teilnehmen. Es ist unsere Aufgabe, die so zu therapieren, dass die ein normales Leben führen können. Und die Mehrzahl der Asthma-Patienten, die können ein normales Leben führen. Wir haben zwar hier Frau Friesinger und meine Wenigkeit, natürlich müssen wir, weil es eine chronische Erkrankung ist, Medikamente nehmen. Aber es hindert Frau Friesinger nicht daran, Goldmedaillen zu gewinnen. Und es hindert mich nicht daran, den Sport zu machen, den ich möchte. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir schon im Kleinkindesalter anfangen zu sagen, naja, wenn jemand Asthma hat, darf er nicht am Schulsport teilnehmen. Dann wird diejenige Person stigmatisiert. Und dann kommen wir auch wieder in die Abwärtsspirale rein, dass vielleicht das Kind irgendwann selber sagt, naja, ich kann es ja nicht, ich bin krank. Nein, wir müssen eine Therapie finden, um die Teilnahme am Schulsport zu erreichen. Und ja, vielleicht schaffen wir es nicht in dem einen oder anderen Fall, aber in der Mehrzahl der Fälle schaffen wir es.
Ganz, ganz wichtiger Appell nochmal. Vielen Dank für diese Klarstellung. Und ich würde gerne noch bei Ihnen in Aachen bleiben, weil wir haben ja jetzt immer darüber gesprochen, jetzt hat man ein Asthma. Was kann ich denn tun? Oder andersrum gefragt, kann ich was tun, um überhaupt die Entstehung eines Asthmas zu verhindern? Oder ist das in der heutigen Welt mit den Einflüssen, die wir uns nun mal umgeben, nicht zu erreichen?
Naja, also Sie können es nicht verhindern, dass Sie ein Asthma bekommen. Mhm. Sie können aber vieles machen, um Ihr Asthma nicht schlechter zu machen oder dem sogar so entgegenzuwirken, dass das Asthma vielleicht so leicht ist, dass Sie es gar nicht therapieren müssen. Und ich glaube, an Position Nummer eins ist nicht rauchen. Kein Mensch sollte rauchen. Rauchen ist massiv schädlich. Rauchen führt am Ende des Tages zu einer Entzündung in den Atemwegen und in der Lunge. Und ich habe Ihnen gesagt, Asthma ist eine entzündliche Atemwegserkrankung. Und wenn der Asthmatiker raucht, dann gießen wir sozusagen oder dann gießt diese Person Öl ins Feuer. Das heißt, es gibt viele, viele Sachen, die man machen kann, damit das eigene Asthma nicht so schwer ist, damit es vielleicht so leicht ist, dass man es nicht therapieren kann. Dazu gehört gesunder Lebensstil, also nicht rauchen an erster Position. Ich möchte es nochmal erwähnen. Und dann aber auch im höheren Erwachsenenalter, aber natürlich auch in den entsprechenden Indikationen schauen, dass man sich impft, damit keine infektiologischen Erkrankungen kommen, die das Asthma wieder antriggert. Und am Ende des Tages sich mit der Erkrankung gut auseinanderzusetzen. Herr Glöckl hat es gesagt, Schulung dient ja nicht nur dazu, da zu verstehen, wie man ein Medikament richtig nimmt, sondern Schulung gehört auch dazu, die Erkrankung zu verstehen, zu wissen, was muss ich meiden und zu wissen, was kann ich tun. Und ich kann Sport machen, ich sollte aber meine Allergene meiden, die am Ende des Tages mein allergisches Asthma triggern.
Okay, vielen, vielen Dank nochmal. Ja, auch für diese Einordnung und den Appell, den wir natürlich hier in Atemweg gerne unterstützen. Frau Friesinger, wenn Sie von heute aus auf Ihre aktive Zeit zurückschauen, gibt es da Dinge, die sich besonders festgesetzt haben bei Ihnen, die Sie mitgenommen haben? Vielleicht auch Dinge, die Sie anders machen würden jetzt, wenn wir aufs Asthma schauen?
Als ehemaliger Leistungssportler rückblickend auf Asthma, glaube ich, ich hätte sicher etwas mehr Geduld haben müssen und ich hätte etwas mehr vielleicht abgrenzen oder auf meinen Körper hören müssen. Aber ich war 18 Jahre alt und ich wollte dabei sein. Ich war der Rookie, ich wollte gewinnen und ich war da in Asien und ich fand's mega cool und ist auch eine gewisse, ja, Naivität, die da in dem Alter halt einfach noch nicht so weit war, weil ich war damit, das bisschen Asthma oder Allergie, was ich da mit 4, 5 Jahren hatte, habe ich nicht dran gedacht. Wirklich, in dem Moment da einfach weiter und höher, schneller. Also ich hätte geduldiger sein sollen, aber das Umfeld war schon gut, muss ich sagen. Die haben mir da sehr gut geholfen. Und ich will, wie gesagt, nochmal die Leute motivieren. Es ist eine Chance, dass man an seinem Körper dann arbeitet, wenn man diese Diagnose hat, dass man fitter wird, seinen Körper spürt. Ich habe den Körper noch sehr viele Jahre, Jahrzehnte. Und ich will doch ein erfülltes Leben haben. Und wie der Professor Dreher jetzt gesagt hat, bitte vermeidet einfach den Lebensstil mit Rauchen und extrem ungesund leben. Das ist es einfach nicht wert. Das ist es einfach nicht wert. Und generell halt, ich war ein Leistungssportler, ich habe super viele tolle Erfolge gefeiert, sicherlich auch durch mein Durchsetzungsvermögen und Dickkopf. Aber ich bin halt auch gerne über Grenzen gegangen, die ich jetzt im Nachhinein, wenn ich an meinen Rücken und mein Knie denke, auch etwas bereue. Auf der anderen Seite, ich muss jetzt nicht mehr Höchstleistungen bringen. Ich habe dafür jetzt 2 Mädchen, die aktuell leider auch krank sind. Und da gucke ich wirklich ganz extrem drauf, dass sie nicht zu früh anfangen, dass ich die Geduld, weil die sind genauso ungeduldig oder noch schlimmer als ich, dass die als beginnende Sportler wirklich auch erstmal sich auskurieren, bevor sie da irgendwie an irgendwelche Turniere oder Matches denken.
Wow, das sind ja schon wunderbare Take-Home-Messages, wie das Neudeutsch heißt, mit drin, Geduld haben. Und ich finde diesen Hinweis, dass Sie sagen, der Körper, Sie haben gesagt, es ist hier Kapital, aber wir alle haben ja nun mal diesen Körper, den wir da haben. Und es ist ja schöner, den zu pflegen und gut mit dem umzugehen, dann haben wir alle länger was davon.
Ja,
genau, es macht einfach Spaß, das ist das Wichtigste. Herr Dr. Glöckel, so auf der Zielgeraden unseres Podcasts, was wäre Ihnen wichtig, was Zuhörende mitnehmen sollen, jetzt hier im Kontext Asthma, Sport respektive Bewegung?
Für die Ärzte wäre es schon immer sehr wünschenswert, nach dem momentanen Status quo zu fragen, also wie viel an Training machen denn die Patienten körperliches Training oder wie viel körperliche Aktivität oder Schritte pro Tag bewegen sie sich denn, um einfach mal so ein ganz grobes Gefühl dafür zu bekommen, wo sie stehen. Und dann sollte man immer wieder gebetsmühlenartig wirklich auf die positiven Effekte und Nutzen hinweisen, warum körperliche Bewegung und Training so, so entscheidend wichtig sind und die Patienten da immer wieder motivieren, in irgendeiner Form körperlich aktiv zu sein oder ein Training zu machen, ein gezieltes. Das lohnt sich definitiv. Und um mal noch eine Größenordnung zu geben, was wirklich gezielteres Training angeht, wenn wir es schaffen, dass wir 2 bis 3 Tage die Woche für 20 bis 30 Minuten ein moderat intensives Training machen, dann haben wir schon unglaublich große Effekte erreicht für Asthmatiker. Und das ist an sich eine eigentlich überschaubare Dauer, die wir eigentlich investieren müssen für ein wirklich, wirklich großes Outcome. Und über lange Zeit gesehen, die Regelmäßigkeit, das ist das A und O, das ist wirklich entscheidend. Und Bewegung und Sport wirkt wie ein Medikament. Das wirkt nur so lange, wie ich es auch einnehme oder durchführe. Und höre ich auf, aktiv zu sein, dann bauen natürlich auch meine ganzen Effekte ab. Deswegen ist das wirklich eine lebensbegleitende Maßnahme.
Ja, es ist wie eine Altersvorsorge. Da muss man auch lange Laufzeiten mit haben, um hinterher Erfolg zu haben. Und hier ist das auch. Und Sie haben es gesagt, es ist gar nicht so viel Zeit auf die Woche gesehen. Und wenn man das so benennt, wie Frau Friesinger das gesagt hat, nämlich, dass man für sich selber was Gutes tut und nicht das tut, weil der Glöckel das im Podcast gesagt hat, dann kann man sich vielleicht ja auch noch leichter motivieren. Professor Michael Dreher, wenn Sie auf die Folge schauen, auf das, was wir diskutiert haben, was wäre Ihnen wichtig für die Zuhörenden an Botschaften noch mitzunehmen?
Ja, ich glaube, das sind 2 Botschaften. Zum einen an die Menschen, die jetzt keine Ärzte sind und diesen Podcast hören. Vielleicht, wenn die Diagnose Asthma bronchiale kommt, dann ist das kein Todesurteil, sondern in der Mehrzahl der Fälle kann man es sehr gut behandeln. Und bei den meisten Menschen ist ein ganz normales Leben mit einer dann chronischen Diagnose, die im Hintergrund läuft, sehr gut möglich. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Die 2. Botschaft vielleicht an die Personen, die von Asthma bronchiale betroffen sind, und das meine ich wirklich, Rauchen ist massiv schädlich bei Patientinnen und Patienten mit Asthma bronchiale, und das muss man unterbinden, dafür muss man auch ein Bewusstsein schaffen. Für diejenigen, die Kolleginnen und Kollegen von mir sind, unsere Aufgabe ist es, den Menschen Mut zu machen mit Asthma bronchiale, dass wir eine gute Möglichkeit haben, auch das schwere Asthma so zu behandeln, dass vielleicht sogar weniger Symptome oder keine Symptome da sind, dass wir gerade beim leichten bis mittelschweren Asthma es fast immer schaffen, den Patientinnen und Patienten ein normales Leben zu gewähren und dass wir motivieren, sich sportlich zu betätigen, sich zu bewegen, weil das sicherlich sich auf die Erkrankung positiv auswirkt.
An Sie 3, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für die offenen und ehrlichen Einblicke, Frau Friesinger, für den Einblick in die Praxis, Herr Dr. Glöckel und Herr Professor Dreher. Danke, dass Sie bei Atemweg dabei waren.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Gerne, vielen Dank.
Und damit ist schon wieder eine Folge Atemweg zu Ende. Schön, dass Sie reingehört haben. Wenn Sie Themen haben, die Sie gerne in unserem Podcast besprochen haben möchten, dann schicken Sie uns Ihre Ideen an folgende E-Mail-Adresse podcast.de@kesi.com. Wir freuen uns auf Ihre Ideen und freuen uns auch natürlich, wenn Sie uns treu bleiben und uns weiter hören. Also, bis zur nächsten Ausgabe Atemweg.